Ja, da bin ich wieder mal. Heute geht es schon wieder, obwohl ich letzten Sonntag meine Stimme abgegeben habe. Aber du kennst den Schmäh eh schon, aber ist irgendwie aufgelegt in diesen Zeiten. Ja, wir starten mit einer Predigtreihe. Es ist ja teilweise schon bekannt mit der Apostelgeschichte. Und brauche ich das nicht sagen, in der Bibel, sag's euch trotzdem, in der Bibel finden wir dieses Buch nach den vier Evangelien. Und hier habt ihr gleich einmal so einen Vorschlag, der Apostelgeschichte einen neuen Titel zu geben. Ja, die Bilder habe ich mir vom Bible Project abgesorgt, noch nicht selbst gezeichnet. Ja, und die schlagen vor, man sollte das nennen, die Geschichte von Jesus und dem Heiligen Geist und der ersten Gemeinde oder der Kirche. Nun, wir brauchen den Titel in Wirklichkeit nicht ändern. Der Inhalt macht es ja aus. Aber ich frage einmal euch, ja, wisst ihr, welche von den 12 Aposteln in der späteren Apostelgeschichte eine namhafte Rolle spielen? Fallen euch da Namen ein? Petrus.
Johannes
kommt auch vor, eher schon am Rande.
Der Lukas, oder?
Ist aber kein Apostel, nicht? Der Lukas. Keiner von den 12, nicht?
Jakobus.
Ja, kommt prominent vor als einer, der sein Leben lässt für den Herrn. Also als Märtyrer wird er im Auftrag von dem König Herodes enthauptet. Dann ist es schon vorbei. Was ist mit den anderen 9? Könnte man sich fragen. Wo ist diese Apostelgeschichte? Ja. Der Petrus, der spielt wirklich, kann man sagen, ja, viele Kapitel in der Apostelgeschichte eine Hauptrolle, wird in dieser Hauptrolle dann vom Apostel Paulus bis zum Schluss abgelöst. Der Johannes, ja, der kommt vor, eher am Beginn, wenn er und Petrus vor dem Hohen Rat erscheinen müssen und die dort von den Juden ermahnt werden, später in der Apostelgeschichte kommt er auch nicht mehr vor. Allerdings hat uns der Johannes ja nicht nur ein Evangelium hinterlassen, sondern auch Johannes Briefe. Also von, und die Offenbarung, also von dem wissen wir schon einiges, auch wenn er in der Apostelgeschichte nicht mehr vorkommt. Von den anderen gibt es nur für manche eher ungesicherte Überlieferungen. Ja, vom Apostel Thomas sagt man, dass er nach Osten evangelisiert hat bis nach Indien. Ja. Vom Andreas sagt man was über seinen Tod. Wisst ihr, was ein Andreaskreuz ist? Ja, das sieht man bei den Bahnkreuzungen, das Kreuz, das so steht, weil dieser Andreas angeblich auf so einem Kreuz zu Tode gekommen ist. Aber wir wissen eigentlich nichts Gesichertes. Die Apostelgeschichte schweigt dazu, obwohl wir das so nennen. Aber der Augenmerk der Apostelgeschichte liegt offensichtlich am Wirken des Heiligen Geistes. Und wie dieser Heilige Geist durch die Apostel wirkt und sozusagen das, was Jesus begonnen hat, fortsetzt oder, möchte fast sagen, vollendet, dass sich das Reich Gottes über die Welt ausbreitet. Ja, schauen wir jetzt ein bisschen zum Text. Die Sophie ist so nett und schaltet da weiter, weil irgendwo der Presenter nicht so funktioniert, wie wir das wollen. Ich werde jetzt hin und wieder ein Zeichen geben. Angeblich war das früher so im Kino. Da hat immer einer ein Zeichen gegeben und der Operateur hinten hat dann den Filmprojektor angeworfen. Ich hoffe, du siehst dann mein Zeichen. Ja, gut. Der Lukas, der Evangelist, der Arzt, der ist auch der Autor der Apostelgeschichte. Ja. Ihr seht hier, wie er da sitzt mit dem Stethoskop und schreibt. Ja. Und ja, im Lukas-Evangelium hat er uns schon geschildert, das Leben Jesu von der Geburt bis zum Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Und jetzt legt er einen zweiten Band vor. Und so wie es in einer guten Serie auch ist, ja, fangen wir mit dem an, wo der erste Teil aufgehört hat, nämlich mit der Himmelfahrt. Ja, der Lukas hat die Apostelgeschichte nicht nur sorgfältig recherchiert, so wie sein Evangelium, er war auch dabei. Und wir merken das, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, da gibt es viele Passagen, da steht auf einmal wir. Wir waren dort und wir zogen von hier nach da und so weiter. Und da sehen wir, der Mann war dabei, der weiß wirklich, wovon er da berichtet. Und er beschreibt in seinen zwei Bänden, sagen wir mal so, dem Evangelium und der Apostelgeschichte, einen Zeitraum von etwa 70 Jahren, deckt er da ab mit diesen zwei Büchern. Von der Geburt begonnen, ja, bis etwa hin zur Gefangenschaft des Apostel Paulus in Rom, was so um das Jahr 60 oder ein bisschen später nach Christus der Fall war. 70 ganz, ganz wesentliche Jahre können wir da in dem Bericht finden. Und wenn Lukas sagt, er berichtet über das, was Jesus getan hat und was Jesus gelehrt hat, dann geht es in diesem Buch eigentlich nur um die Fortsetzung, die Geschichte von dem, was Jesus tut durch den Heiligen Geist. Wie durch den Heiligen Geist und der Mithilfe der Jünger die Gemeinde, die Kirche entsteht. Und heute schauen wir uns einen Teil oder ja, einen Großteil fast des ersten Kapitels an. Und was finden wir da drinnen? Im Kapitel 1. Ganz kurz, was soll eigentlich passieren? Durch Jesus und seinen Heiligen Geist soll sich das Reich Gottes über das Land Israel hinaus über die ganze Erde ausbreiten. Und nach Tod, Auferstehung und Himmelfahrt ist Jesus oben im Himmel und regiert als König, ja, im Himmel. Auch in der Apostelgeschichte haben wir da einen kleinen Erkenntnis dazu. Ihr kennt alle den Stephanus, der gesteinigt worden ist. Und bevor er stirbt, schaut er nach oben und sagt, ich sehe den Himmel offen und Jesus zur Rechten des Vaters. Also das ist, der Mann hat das wirklich gesehen, aber das kommt sicher später in einer anderen Predigt noch. Es wird außerdem die Ausgießung des Geistes versprochen. Ein Thema, das nicht neu ist, das wir im Alten Testament schon finden. Ich habe hier das nachgeschaut. Im Jesaja-Propheten finden wir das im 32. Kapitel, Vers 15, wer es nachschauen will. Im Joel, ja, heißt es auch, dass der Geist ausgegossen wird, Joel Kapitel 3. Und Hesekiel 36, 26, vielleicht ist es das noch in Erinnerung, vor ein paar Jahren war das die Jahreslosung. Ich schenke euch einen neuen Geist und ein neues Herz. Also die Ausgießung des Geistes, das ist etwas, was schon vorhergesagt worden ist. Und dann, was passiert noch im ersten Kapitel? 40 Tage nach der Auferstehung verlässt Jesus unsere Erde, die bekannte Himmelfahrt. Und da steigen wir jetzt ein in den weiteren Text, in Kapitel 1. Ja, da heißt es ab Vers 2, oder mitten in Vers 2 fange ich da an, vorher hat er den Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. 40 Tage nach der Auferstehung ist Jesus seinen Jüngern, nicht nur den 12, manchmal einen erweiterten Kreis, manchmal einen noch größeren Kreis. Ja, Paulus spricht von bis zu 500 Leuten, die Jesus da in Summe gesehen haben in dieser Zeit. Ja. Und was haben die gemacht? Die haben nicht, glaube ich, übers Wetter geredet. 6 Wochen fast, ja, zeigt sich Jesus ihnen. Ja. Und warum? Ja. Und es gilt auch für uns, damit die wirklich sicher sind, ja. Damit sie wirklich sicher sind, dass er lebt. Ja. Jesus lebt. Auch für uns. Ganz, ganz wichtig. Wenn das nicht der Fall ist, wenn Jesus nicht lebt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, Paulus sagt es im Korintherbrief, dann ist unser Glaube sinnlos. Ja. Dann können wir aufstehen und heimgehen. Dann, was soll das Ganze, wenn Jesus nicht lebt, wenn er nicht auferstanden ist? Also auch für Jesus war das damals sehr wichtig, das seinen Jüngern noch ganz klar noch einmal zu zeigen und dass sie ganz sicher sind. Jesus lebt. Er ist ihnen begegnet. Das sind unsere Zeugen. Immer noch. Und es sind verlässliche Zeugen. Kaum ein historisches, sicher kein historisches Ereignis ist so gut belegt wie diese Zeit, wo Jesus gelebt hat. Und diese Schriften sind historisch ganz einfach glaubwürdig. Ja. Das hat natürlich auch Folgen. Da steht ja was drinnen, was ganz schön Folgen für die Menschen hat. Deswegen ist es auch die Frage, ob man es glaubt. Ja. Aber die Beweislage, die ist sehr gut. Ja, worüber hat er mit Ihnen gesprochen? Das lesen wir hier auch. Über das Reich Gottes. Über das Königreich Gottes hier auf Erden. Und in den Berichten, in den Evangelien sehen wir, dass er viel in Gleichnissen gesprochen hat. Jetzt steht nichts davon. Also ich denke, da hat er wirklich Klartext mit den Jüngern gesprochen. Ja. Leider haben die Jünger das nicht überliefert, ja, was Jesus da mit den Menschen gesprochen hat. Aber ich denke, es war eigentlich nichts Neues. Es war nichts Neues, alles, was sie schon gewusst haben und was wir jetzt auch wissen, dass um das geht. Ja, wir schauen ein Stück weiter, was wird da noch zu bemerken sein in diesem Text. Da heißt, beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ja, der Evangelist Johannes, der berichtet in seinem Evangelium schon davon, dass Jesus auch zu Lebzeiten noch davon gesprochen hat, ja, dass er einen Tröster, einen Beistand senden wird, den Heiligen Geist. Und jetzt greift der auferstandene Jesus dieses Thema wieder auf. Ohne den Heiligen Geist gäbe es die Kirche nicht, gäbe es uns nicht, und hätten wir auch nicht die Apostelgeschichte in der vor uns liegenden Form. Das heißt, diese Geschehnisse, ja, die lassen uns ganz einfach nur dankbar zurückschauen. Ja. Wir sind, ja, wie viele in den letzten 2000 Jahren, Nutznießer dieses Ereignisses, Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, wie diese Ausgießung stattgefunden hat, auch wieder eine andere Geschichte, die vielleicht in ein, zwei Wochen dann genauer hier von hier aus dann behandelt wird. Ja, Verheißung des Geistes. Worüber ist es noch gegangen? Oder was war noch ein Thema? Das Reich Gottes. Haben wir schon? Ja, danke. Das Reich Gottes. Dann geht es im Text weiter. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Es steht euch nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis an die Grenzen der Erde. Ja, wieder einmal, die Jünger und Jesus sitzen zusammen und die Frage kommt auf: Wie ist das jetzt mit dem Reich Gottes und mit Israel? Wird das Reich Gottes in Israel sichtbar werden als irdisches, weltliches Reich? Diese Frage, die geht den Jüngern immer noch im Kopf herum. Ja, und die Frage kommt nicht von ungefähr, ja? Weil was lesen wir denn? Jesus hat den Tod besiegt. Ja? Er ist auferstanden. Ja? Er ist jetzt der Herrscher. Ja? Ihm, wie sagt er, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, sagt Jesus zum Ende des Matthäus-Evangeliums. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn das nicht der Herrscher ist, wer sonst? Und wenn es im Himmel ist, warum nicht auch auf Erden? Wie wird das sichtbar, dieses Reich Gottes? Das fragen sich die Jünger. Und ehrlich gesagt, auch uns treibt diese Frage immer wieder herum. Wie wird das Reich Gottes sichtbar? Wie wird die Königsherrschaft Gottes, die Königsherrschaft Jesu sichtbar? Aber was ist die Antwort Jesu? Er sagt so ungefähr: falsche Frage. Ja. Euch steht es nicht zu, über solche Dinge irgendwas zu wissen. Ja. Oder man könnte sagen: Ihr braucht das gar nicht. Ja. Jesus hat gesagt: Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Ja. Wie es weitergeht, habe ich jetzt vergessen. Ja. Aber es kommt gar nicht auf, sozusagen auf ein irdisches Reich an, auf einen Staat mit, sagen wir mal, göttlichen Strukturen. Lesen wir nirgends davon im Neuen Testament. Es geht um die Menschen und nicht nur die Menschen um Israel, sondern es geht um die Menschen in der ganzen Welt. Und deswegen sagt er: Ihr werdet mit Hilfe des Geistes meine Zeugen sein in Jerusalem, Samaria hinaus bis an die Grenzen der Erde. Das ist das Wesentliche. Gott hat einen Rettungsplan, ja, den Mensch aus der Sünde herauszuholen und über Vergebung und Heiligen Geist ganz was Neues zu schaffen. Ganz was Neues. Und diese Zeugen sollen weltweit berichten. Und das ist auch etwas, was in der Apostelgeschichte deutlich sichtbar wird. Wie es angefangen hat in Jerusalem, wie sich ausgebreitet hat. Ja, nach Syrien, Kleinasien, ja, Griechenland, Rom, vielleicht auch bis Spanien, wir wissen es gar nicht genau, da gibt es nur eher Vermutungen. Und das in einer doch relativ kurzen Zeit. Diese Augenzeugen, sie haben Jesus gesehen. Sie waren wirklich Zeugen, verlässliche Zeugen. Sie haben das miterlebt, wie Jesus war, 3 Jahre lang. Und 40 Tage noch dazu den Auferstandenen. Die haben gewusst, wovon sie reden. Die haben das gewusst. Deshalb ist ihre Zeugenaussage, ihr Zeugnis, ja, das ist ja damit gemeint, wenn man Zeugnis sagt, auch so glaubwürdig. Ja. Also es geht Jesus jetzt nicht um irgendein irdisches Gebilde, es geht darum, den Rettungsplan, den er hat, für die ganze Welt zu verwirklichen. Und ein großes Stück davon ist schon in der Apostelgeschichte verwirklicht worden. Ja, wir kommen weiter im Text. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Vielleicht schauen wir kurz einmal noch weiter. Ja, so. Da war ein eher jüngerer Mensch dort noch dabei und hat das schnell gezeichnet. Ja, weil ja, so ein Smartphone haben sie damals noch nicht gehabt. Ja, eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern, die bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Gehen wir weiter. Kommen wir zum Text. Ja. Nun passiert's. Ja, was die Edith auch schon angesprochen hat. Das Überraschende, ja, das Unglaubliche, das Unerklärliche passiert. Wo befinden sich sie sich eigentlich? Auf dem Ölberg. Das wird erst ein bisschen später im Text erwähnt, dass sie am Ölberg sind. Und Jesus verschwindet in einer Wolke. Bei der Wolke fällt mir nicht nur auf, was die Sonne so verdunkelt hin und wieder, sondern bei der Wolke, der aufmerksame Bibelleser wird vielleicht an was anderes erinnert. Ja, im Alten Testament, die Wolke symbolisiert eigentlich die Gegenwart Gottes. Bei der Wüstenwanderung zieht Gott in einer Wolkensäule vor dem Volk Israel her. Im Tempel zeigt die Wolke die Gegenwart Gottes an. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, irgendwie ist das nicht nur eine Wolke, die so aus Wasserdampf besteht, sondern es ist auch die Wolke, die Gott anzeigt, ja, wo Jesus heimkehrt, sozusagen in die Gegenwart seines Vaters. Und die Jünger stehen staunend da. Was ist jetzt? Wenige Tage noch, hat Jesus gesagt, dann werde ich den Heiligen Geist senden. Wenige Tage noch. Dann beginnt das große Abenteuer. Was machen die Jünger? Sie sind ein bisschen betroffen und stehen und schauen. Ja. War es das jetzt? Oder kommt er nochmal vielleicht kurz? Ja. War es das jetzt? Und ja, da tauchen zwei Himmelsboten, zwei Engel, würde man, kann man auch sagen, tauchen auf und holen die Männer wieder zurück in die Gegenwart, in die Realität. Ja, und interessanterweise tun sie das, sie holen sie in die Gegenwart zurück mit einem Blick in die Zukunft. So wie er jetzt weggegangen ist, so wird er wiederkommen. Ja, so wird er wiederkommen. Am Ölberg. Auch das prophetisch vorausgesagt in Propheten Sacharja, Kapitel 14 und auch an einigen anderen Stellen wird es angedeutet, dass auf dem Ölberg da einmal was Großes passieren wird. Da wird der Messias erscheinen. Schauen wir mal, wie der Ölberg heute ausschaut. Ja. Das ist der Ölberg. Was sieht man da? Christian Gräber. Warum ist der Ölberg übersät mit Gräbern?
Die wollen alle Erste sein,
genau. Ja. Also die Juden kennen natürlich das Alte Testament, haben auch, zumindest die Gläubigen, ja, die haben auch diesen Propheten studiert und haben das gelesen, dass der Messias auf dem Ölberg erscheinen wird. Und deswegen haben sich viele dort begraben lassen, um dann bei der Wiederkunft, oder die sagen natürlich nicht Wiederkunft, weil die warten ja noch drauf, die Juden, dann, wenn der Messias erscheint, dass sie die Ersten sind. Ja. Ein bisschen ein eigenartiger Gedanke, ja, weil ja alle drauf kommen, ganz wurscht, wann und wie. Oder wie die Edith gesagt hat, die Entrückung ja mit einem Schlag passieren wird. Ja. Gut. Dieser Glaube hat natürlich zur Folge, dass die Grabstellen dort immens teuer sind. Ja. Und viel, und einiges noch mehr. Na gut. Wir glauben das nicht, dass da durch eine bestimmte Grabstätte da man irgendeinen Vorteil hat. Ja. Also das ist nur so ein kleines Detail am Rande zum Stichwort Ölberg. Wir können wieder weitergehen zum Text. Ja. Was haben jetzt die Jünger gemacht? Es steht eigentlich nicht viel da, oder? Was haben die Jünger gemacht?
Heimgegangen.
Sind heimgegangen, genau. Ja. Wie? Wie sind sie nach Hause gegangen? Ja? Waren sie jetzt traurig? Waren sie vielleicht verzweifelt? Ja. Steht nichts da, ja. Das ist irgendwie in der Bibel auch sehr häufig, dass sie mit persönlichen Befindlichkeiten geizt. Ja. Spielen oft keine Rolle, ja, persönliche Befindlichkeiten. Sondern die Bibel bleibt sehr oft bei den Fakten, ganz einfach. So war das, zack, ist so. Ja. Nun, die Bibel hat allerdings verschiedene Bücher, wo manche Aspekte dann immer wieder vorkommen. Und wenn wir uns den Lukas, den ersten Band seiner Erzählungen, sage ich mal, provokant ja, anschaut, am Schluss des Lukas-Evangeliums wird ja auch die Himmelfahrt beschrieben. Und da steht interessanterweise: Dann kehrten sie mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. Also sie waren nicht enttäuscht, sondern die 40 Tage mit dem Auferstandenen, die haben was bewirkt. Sie waren dadurch ermutigt. Ja. Und sie haben nicht gezweifelt, dass das stimmt, was Jesus sagt. Das heißt, dass dieses Versprechen, den Heiligen Geist zu senden und all diese Dinge, dass das sicher kommen wird. Und sie sind nach Hause gegangen, haben sich gefreut. Ja, sie hatten nicht viel Grund zur Angst. Was hat ihnen Jesus denn auch in dieser Zeit versprochen? Ich habe es heute schon erwähnt. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ja, denn ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ein guter Punkt, langsam zum Schluss zu kommen. Ja, wir sind heute am Anfang einer Reise, die Reise mit Lukas, dem Apostel, dem Evangelisten von der Himmelfahrt über Pfingsten zur Entwicklung der Bildung der ersten Gemeinde bis hin zu dem Missionsreisen des Paulus und dessen Gefangenschaft in Rom. 40 Tage lang ist Jesus seinen Jüngern erschienen und heute würde man sagen, er hat sie ordentlich gebrieft, ja, damit die wirklich alles wissen, was sie wissen müssen. Und zum Glück ist vieles davon ja auch aufgeschrieben und wir haben das auch. Und wir haben ja auch die Briefe und so weiter. Das ist zwar nicht Englisch, aber macht nichts. Ja. Gut. Der Heilige Geist, der hier in unserem Abschnitt erst angekündigt wird, der ist ja tatsächlich gekommen und wir leben mit ihm bis heute. Dass Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist, erfüllte die Jünger damals mit großer Freude. Ja, auch wir freuen uns darüber. Als Mensch auf der Erde hat ja Jesus nur in Israel gewirkt. Dadurch, dass er jetzt im Himmel ist, ist erst durch die Ausgießung des Geistes möglich geworden, dass sich die Botschaft ausbreitet. Bis zu uns. Und der Heilige Geist, ja, steht für alle Menschen bereit. Für alle, die Erlösung durch Jesus am Kreuz akzeptieren und die Vergebung der Sünden so annehmen. Und wer sagt, Jesus lebt, sein Geist wohnt in mir, der ist bei Gott angekommen. Der ist am Ziel und der lebt neben der Realität, die wir da haben auf der Erde, auch in einer, gleichzeitig in einer neuen Realität im Reich Gottes, das mit Jesus seinen Anfang genommen hat. Und dieses Reich kann auch der Tod nicht aufhalten. Amen.